Es gibt nichts Barbarischeres als allein zu essen, hat mal ein Soziologe geschrieben. Ich weiß nicht, wer es war. Also so Dinge allein zu tun, das macht einfach keinen Spaß. Zusammen zu essen, das ist wunderbar. Und noch wunderbarer, noch schöner ist es, mit Barbara Theriot zu essen. An einem wunderbaren Ort, hier Schauspielhaus auf der Wiese. Alte Bäume, die Sonne scheint und trotzdem ist ein trauriger Anlass, nämlich ein Abschied.
Ja.
Barbara, was erlaubst du dir einfach zu gehen?
Ich bin ständig in Erfurt und ich komme auch wieder, aber jetzt ist die Zeit um.
Die Zeit ist um, du warst
Fellow. Hast du Kontakt bei der Ausländerbehörde?
Ah, ja.
Das würde auch helfen.
Das heißt, du könntest dir tatsächlich vorstellen, dich hier niederzulassen in Deutschland, in Erfurt, nicht ernsthaft?
Nicht niederlassen, aber ich würde gerne öfter kann ich schon, aber man will zurzeit nicht so viel fliegen. Ich würde gerne länger bleiben können, aber in normalen Fällen als Kanadier darf man nicht mehr als 3 Monate im Jahr im Schengen sein, sich aufhalten.
Du bist keine Franco-Kanadierin, ich weiß nicht, ob das Teil deiner Identität ist, aber du bist auf jeden Fall Professorin, Soziologie-Professorin an der Universität Montreal.
Ja.
Wie viele Studenten bitte? 40?
40.000. Das ist eine große Zahl, Uni. In Montreal gibt es 200.000. Das ist eine große Unistadt. Das ist eine große Stadt sowieso. Es gibt 4 Universitäten, 2 Frankos, 2 Anglos. Und ich arbeite an einer der frankophonen Universitäten.
Und die wollen dich jetzt natürlich zurückhaben, was bitter ist. Du warst hier für ein paar Monate von Ende August 2019 bis Juni, bis jetzt.
Yeah.
Meine Güte, ist da viel passiert, oder? Also mir kommt es vor, als ob du schon viel länger da warst. Wie war es dein Zeitgefühl?
Findest du, dass viel passiert ist? Ja, das ist viel, aber durch Corona ist auch ist ein anderes Verständnis von was passiert und nicht passiert. Das war ein großes Ereignis, das bleibt immer noch, aber viel ist doch nicht passiert an Forschung und an Kommunikation und an Reisen.
Du konntest allerdings das machen, was du ja eigentlich machst, diese Form der soziologischen Forschung, diese qualitative Sozialforschung, die ja dein, ich weiß nicht, ob das dein Vorbild, dein Liebling oder zumindest ein Soziologe, der Siegfried Krakauer, hat ein Buch geschrieben, Die Angestellten.
Ah ja, kennst du.
Naja, kennen. So. Und das war 1930 und das hat ja die eigentliche qualitative Sozialforschung vorweggenommen, weil er diese journalistischen Interviews gemacht hat schon.
Ja, Interviews und auch, er ist ein scharfsinniger Beobachter. Er beobachtet mit allen Sinnen, mit den Augen, der hört, er ist sehr sonor und seine Texte, der riecht, es ist alles dabei. Und das ist auch gerade das Interessante, was heute... Wenn man heute, wahrscheinlich als Journalist und als Soziologen ist es gleich, man guckt viel. Ne? Und dann bei Krakauer ist es auch natürlich diese Sehenfähigkeit, also auch jenseits der Dinge zu sehen, ist wichtig, aber auch die anderen Sinne in Anspruch zu nehmen, ist auch was Interessantes. Das macht er. Also
jenseits der Statistiken, diesen langweiligen soziologischen Kram, den du wahrscheinlich auch nicht so magst, Dinge auszufüllen. Und
dazu sage ich nichts.
Du bist von der anderen Schule, von der angenehmeren Seite. Trotz Corona konntest du natürlich viel erkunden, da werden wir auch noch dazu kommen. Bevor uns das hier alles wegschmilzt, ich habe ja gesagt, es gibt nichts Barbarisches als alleine zu essen, aber es gibt doch barbarische Namen für Gebäckstücke, was mich fasziniert. Und die deutsche Sprache fasziniert dich ja auch. Weißt du, was das ist hier?
Also, das ist ein Schweinohr.
Ne? Ein Schweinsohr, ja. Komisch, ne? Wie kann man so einen leckeren Teil als Schweinsohr bezeichnen.
Und weißt du, was? Ich dachte Schweinohr.
Schweinsohr.
Ah, okay.
Schweinsohr, würde ich sagen. Ja, aber kann man ja, wenn wir, weißt du, was das hier ist?
Das heißt auf Französisch Cœur de Palmier, Palmenherz.
Palmen, auch viel besser.
Ja, irgendwie schon. Und was ist das?
Was ist das?
Ja, keine Ahnung.
Ja, das ist ein Ochsenauge.
Aha, das ist sehr bestialisch alles.
Das sagte ich ja bestialisch. Also für die, im Radio hören, klassisches Ochsenauge beim Erfurter Bäcker gekauft, ein Schweinsohr. Und das hier, Sandgebäck, was könnte das sein? Weißt du das?
Sieht aus wie ein Pfoten, ne?
Ja, das ist eine große Bärentatze.
Aha.
Also du kannst jetzt eine große Bärentatze essen, ein Schweinsohr, ein Ochsenauge oder zum traurigen Anlass Mohnkuchen. Ich muss Mohnkuchen essen, will alles vergessen. Ich bin wieder allein, Mohnkuchen muss es sein. Das ist ein schönes Lied von Fanny van Dunn.
Ah, okay, aber das isst man nicht bei Beerdigung oder so.
Nee, Beerdigung ist ja eigentlich
Schnittchen, nicht immer Kaffee. Traurig.
Ja, könnte man auch machen, ja. Den Mohnkuchen, der ist sehr lecker, ohne Rosinen selbstverständlich. So, und jetzt nochmal sprachlich, wo man ins Fettnäpfchen treten kann.
Aha.
Das hier ist Baiser, ein großes Schaumzucker. Ja. Wenn ich jetzt in Montreal oder der Bizet bestelle, könnte ich komisch angeguckt werden. Warum?
Ja, das ist zweideutig. Ein Bizet ist ein Kuss. Also das heißt eigentlich Meringue.
Meringue,
Französisch, ja. Und Baiser ist das F-Wort auf Französisch und Deutsch.
Ah, das ist also ein Geschlechtsverkehr oder Kuss, je nachdem. Also auf jeden Fall, das wäre nicht so besonders nett, das zu sagen.
Ja, nee, wenn man, deshalb wahrscheinlich sagt man Meringue.
Meringue, sehr gut. Aber okay, dann können wir das währenddessen essen. Ich kann eigentlich noch gar nicht. Ne? Die Soziologie. Ist die Soziologie und das, was du machst, politisch? Wir haben schon darüber gesprochen, aber in diesen Zeiten ist wahrscheinlich alles politisch, aber ist das...
Für die meisten Soziologie, für Soziologen ist es wahrscheinlich eher, gilt das wahrscheinlich als zu unpolitisch, normativ gesehen. Und das ist, es gab so eine Rezension meines Buches, Die Bodenständigen, und denen es waren sehr schöne Rezensionen in der Frankfurter Rundschau, und man spürt, der Journalist hätte gern mehr Stellungnahme, dass ich sage, das ist schlecht oder das ist so AfD-Landschaft oder sowas. Ne? Und ich war sehr vorsichtig. Also es muss erstmal beobachtet, es sind Beobachtungen, es muss, was man sieht. Und viele Beobachtungen sind unschlüssig, auch was politische Einstellungen angeht. Und in meinem Text, das geht nebenbei. Die Eindrücke sind da, aber die sind nicht immer verarbeitet zu einer. Und das war so gewollt, obwohl ich immer schwankte, sollte ich auch noch so eine Art Epilog schreiben, weil ich das erwartet habe, dass die Leute dann fragen, ja, was heißt das jetzt?
Bewerten wir zu früh, wenn wir Leute sehen, auch ich sehe jemanden mit einem Camp David Hemd oder mit einem karierten Hemd, der Strümpfe unter seinen Sandalen hat, und dann ordne ich den sofort ein und sehe den auch, der ist politisch so. Sind wir zu schnell in unseren Wertungen?
Das machen wir fast alle so im Alltag. Ich glaube, das ist auch relativ normal. Und wenn man darüber schreibt, das ist so eine andere Sache. Man hat auch eine Verantwortung, oder wenn man unterrichtet, das ist was anderes. Also man in deinem Kopf, es ist ein bisschen wie Polizisten. Wenn Polizisten sollen sich korrekt, professionell halten, wenn sie Rassisten sind, also, die sollen es nicht Rassist sein, aber man kann nicht in die Köpfe schauen, aber sie sollten sich professionell auftreten, und das ist ihre Verantwortung, und was in den Köpfen ist, ist so eine andere Sache. Auf jeden Fall bei dieser Beobachtung, was mir wichtig, dann erstmal richtig ins Gespräch, richtig zu beobachten und nicht zu schnell Schlüsse zu ziehen. Ne?
Das kann helfen, erstmal auch sich auf Leute einzulassen, und das machst du ja, du beobachtest und wertest nicht gleich, zumindest sehe ich das in deinen Texten, dass du
das Wort bodenständig ist nicht schlecht, und Karrierenhemde ist auch nicht per se was Schlechtes. Ja. Ne?
Das ist das, was wir sehen und werten.
Ja, das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den Leuten, mit denen man zu tun hat.
Und kollidiert das mit der Distinktion, mit dieser ständigen, dem Bedürfnis nach Distinktion, nach Abgrenzung? Ich möchte nicht so aussehen wie die, ich möchte nicht so sein. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen besser, ein bisschen klüger, ein bisschen... Ja.
Ich finde diese Distinktionslogik in Deutschland weniger geprägt als... Rumänien, Polen, Frankreich.
Alter?
Ja. Wirklich. Und diese, die Bodenständigkeit, es geht darum, auch in dem Buch einer der These ist, dass man sich an eine Mitte, die nicht festgelegt ist, aber so sozial allgemein verstanden wird, orientiert. Nicht unbedingt an Eliten. Und auch die Eliten sollen bodenständig sein. Also die sollen es geschafft haben, aber trotzdem ein bodenständig bleiben, also ein verankert sein.
Ja. Wir reden aber nicht von der politischen Mitte, weil das ist ja sogar negativ besetzt. Die SPD gesagt hat, wir sind die neue Mitte, ist bergab mit ihm gegangen. Wir reden jetzt nicht von der parlamentarischen Mitte rechts, links, sondern eher die Mitte der Gesellschaft. Das ist was anderes.
Ja, wie die Leute sich selbst definieren, wenn sie sagen, ich bin bodenständig.
Ja. Die bodenständigen Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft. Das ist ja nun das Buch, was du eigentlich, also es ist rausgekommen während deiner Fellow-Zeit hier am Max-Weber-Kolleg, während deines Aufenthalts hier, und ist in den Virus ist gefallen. Also du sagst, nicht viel passiert. Ich finde, es ist schon, es war diese Kemmerich-Wahl, der Skandal, dann kam Corona, du konntest dein Buch nicht rausbringen. war schon doch eine turbulente Zeit eigentlich, oder?
Ja, das waren so Ereignisse und Ereignisse. Ja.
Ja, ja. Aber du hast trotzdem vor ein paar Tagen eine Lesung gemacht. Ja,
das war schön.
Und das Buch ist rausgekommen. Du hast sogar gekellnert, habe ich. Das ist ja perfider soziologischer Trick, zu kellnern und zu beobachten, meine Güte.
Ja, ich habe sogar viel Bücher verkauft beim Kellnern.
Echt, ja? Okay. Aber du hast ja auch gearbeitet. Du warst ja als Fellow, hast einen Vertrag und hast ja beim Max-Weber-Kolleg gearbeitet. Hast du was vorzuweisen? Hast du Ergebnisse?
Ich habe ganz viel übersetzt von Siegfried Krakauer. Am Anfang hast du Krakauer angesprochen. Nee, ich habe eingestellt. Das ist ja bekannt, ist schon übersetzt worden, längst. Ich habe so kleine literarische, sehr schöne soziologische und literarische Texte übersetzt ins Französische. War eine anspruchsvolle Aufgabe, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das nimmst du jetzt im Koffer mit nach Montreal. 8 oder 9 Stunden musst du jetzt fliegen.
Ja.
Meine Güte, ohne Tomatensaft ist kein Verlust wohl.
Ja.
Trinkst du Tomatensaft beim Flug?
Nee, hast du das schon mal gemacht? Dann?
Ja, immer. Ich muss ganz viel Pfeffersalz, Tomatensaft. Jetzt. Aber die Vorstellung mit Maske, 8, 9 Stunden jetzt zu fliegen, das ist ja Horror. Das ist dein erster Corona-Flug?
Ja. Es ist wohl so, dass die Flughäfen ziemlich leer sind und auch die Maschinen, und das ist so wahrscheinlich ein entspannter Flug ist. Zu Hause muss ich in den Quarantäne, das ist weniger schön. Mhm. 2 Wochen, klar.
Quarantäne kommt ja eigentlich aus dem Französischen, weil...
Quarantäne, 40 Tage.
Also 40, du müsstest eigentlich 40 Tage isoliert leben, aber da würde deine Tochter, deine Freunde, die auf dich warten, die würden sich nicht freuen. Aber es sind nur 14 Tage.
Ja, in Deutschland auch, ne?
Ja, also musst du in Deutschland, musst du dann in der Wohnung bleiben und dann darfst du arbeiten.
Ja. Ich kann Radio frei hören.
Tatsächlich.
Ja.
Wollen wir was essen oder ist das zu verklebt jetzt alles? Ich hab, guck mal, so geht das. Es geht.
Ja, das ist für mich, ja?
Ja, wenn du möchtest.
Danke, ich nehme die Hand da.
Ja.
Der Soziologe, der darüber geschrieben hat, der heißt Norbert Elias. Der hat über also sehr interessant eigentlich, es ist auch so sehr alltäglich, wie die Leute essen, wie die Leute spucken oder nicht spucken, es gibt total viele Beispiele, er guckt seit den Renaissancen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wie die Leute umgehen mit zum Beispiel Essen und Essen mit den Händen, jetzt haben wir kein Besteck dabei und deshalb sagt er, das ist was barbarisch. Er wertet nicht, aber der sagt, mit der Zeit, es gibt eine Kontrolle, zunehmende Kontrolle über die Körper und den Affekt. Und dann fängt man an, mehr und mehr, so mit Löffel, dann mit ein Stück Brot und dann mit Löffel, mit Gabel und Messer. Und es wird immer so sophistiqué.
Aber ich stelle fest, also Leute, die, weil sie allein leben oder weil sie eben das so nicht gewöhnt sind, in der Gruppe zu essen, ich finde es ja wunderbar, gemeinsam zu essen, sich auszutauschen und Wein zu trinken als sehr sozialer Akt und Genuss, Kommunikation zusammen und das und vor allen Dingen als Ritual. Mhm. Dass wir nicht barbarisch einfach nur die Energie zuführen, sondern miteinander essen.
Ja.
Und da gibt es Menschen, die das alleine müssen oder auch wollen, weil sie es immer für sich, und ich finde, man sieht denen das an, wenn sie dann wieder in Gemeinschaft essen, dass sie für sich für sich sind. Und das vor allem sehr schnell essen und sich das aufnehmen und gar nicht so genussvoll.
Die Etikett fehlt auch. Das ist nicht nur diese Geselligkeit, das ist auch, dass es so komisch aussieht. Jetzt zum Beispiel Radio machen mit was im Mund ist auch nicht so super.
Wir verletzen wirklich natürlich sämtliche Etikette, das ist klar.
Und durch diese Zoom-Unterricht, mein Kollege in Montreal sagen, dass es müssen neue Etikettenbücher geben, weil die Leute sind im Schlafanzug, die Studenten, oder die haben das erzählt. Ich habe weil in Kanada ist es 6 Stunden früher, und wenn wir uns um 4 Uhr im Zoom treffen, dann ist es für mich 10 Uhr, ich trinke eigentlich schon mein Bier. Und dann musste ich mein Bier verstecken, als ich anfing, wie die Studenten unhöflich sind, dass man sieht, wo sie so total im Chaos und dann so...
Voll eingedeutscht, trinkt ja schon Bier. Ja, du hast ja schon beim... Also Zoom, für die, das ist eines von vielen Programmen, wo man sich treffen kann im Netz, im Video, im Chat. Naja, und auch während der Konferenz essen und dann sich was reinpfeifen. Es ist ja mehr als Etikette, glaube ich. Es ist ja auch der Respekt und auch das Ritual und die Kultur. Essen ist doch eigentlich eine Kulturtechnik miteinander, oder?
Ja, ja. Ja, und das ist, du kennst das bestimmt, es gibt Leute, das ist bestimmt beim ersten Date so ein, muss man aufpassen, wie man isst. Das gibt so, jetzt kann man das im Radio nicht vormachen, aber du weißt bestimmt, was, wie man denn, wie man, ja, wie ein Bauer ist. Ja. Oh, das ist nicht gut.
Keinen
schlechten Eindruck.
Ja, ja.
Oder spucken oder mit dem Mund offen. Also
Tischmanieren sind jetzt, es ist nichts Spießiges, sondern es hat was mit Kultur zu tun, Esskultur. Ich habe das Gefühl, dass es auch verloren geht.
Ach, du bist so ein Typ, der sagt immer, es geht alles verloren, oder? Du gehörst zu denjenigen.
Verlustangst.
Es geht nicht alles, es gibt auch neue Rituale und es ist nicht alles... alles schlimmer. Es wird nicht alles schlimmer. Auch gerade Essen. Siehst du, du bist da das lebendige Beispiel dann im Radio mit dem Mund voll Mundkuchen.
Und mit einer Karteikarte.
Ja?
Mit einer Beamtenkarteikarte von Krakauer zerstöre ich das Ochsenauge. Guck mal, ich schneide das Ochsenauge mit dem mit der Karteikarte. Oh Gott, das ist ja wirklich schlimm.
Das wird wirklich ein Karteileiche werden.
Ja, das ist barbarisch. Ach Mensch, Barbara, du hast nicht nur übersetzt und geforscht, sondern du bist auch viel spazieren gegangen. Hast du denn kuriose Beobachtungen gemacht? Hast du neue Menschen kennengelernt in Erfurt?
Ich habe neue Kneipen entdeckt. In Siedlung, auch in der Altstadt eine, die mir nicht komischerweise unbekannt war. Ich habe neue Menschen, ich habe Zeit auf dem Garten von einem Freund verbracht. Das war für mich auch ziemlich neu. Ich habe ganz viele Fotos gemacht und ich habe gedacht, wenn ich zurückgehe, ich muss auch zum ersten Mal qualitative Sozialforschung unterrichten. Und ich werde die Studenten anregen, wenn nicht zwingen, so einen Instagram-Account zu haben. Und da, weil man hat trotzdem, während Corona hat man weniger Kontakt, menschlichen Kontakt gehabt. Und das war, fand ich auch schwierig, diese ganzen Alltagskommunikationen und meinen Kollegen von dem Café. Das sind so wie alte Männer, mit denen ich rede. Das ist wie ins Büro gehen zum Teil. Mhm. Ich habe sie richtig vermisst. Und das hat mir gefehlt. Dann bin ich viel rumgelaufen, zu Fuß gegangen und habe Fotos gemacht und habe dadurch auch ein schärfer Blick vielleicht entwickelt. Und also ich dachte, das könnte ja mein Student auch machen, dass man so jede Woche ein Bild, ein interessantes Bild macht. Da.
Den Blick durch die Linse dann die Welt wahrnehmen. Dann.
Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich geht den meisten Menschen schon so, die einen Instagram-Account, die Studenten werden bestimmt schon eins haben, dass man durch die Straße geht, man ist schon geframed, dass man nach Motiv sucht. Findest du dich ja?
Ja, stimmt.
Ja. Und vielleicht sollte man das so ein bisschen hinterfragen, dass, welche Art von Motiv, weil auf Instagram, jetzt habe ich da, es gibt Leute, die haben ja Fernsehen geschaut, ich war öfter dann früher auf Instagram und es gibt so bestimmte Motiv und Stil und dann, das ist ein bisschen kitsch geworden inzwischen, ist klar, das ist so eine Verkitschisierung von Motiv und dann muss man vielleicht darüber nachdenken, wieso die Leute was und dann selber so ein paar Gedanken dazu. Vielleicht kann man das auch in unsere Arbeit einbauen, mehr Bilder.
Was ist denn Kitsch für dich? Wie würdest du Kitsch, übersetzt du für dich Kitsch? Gibt es ja eine französische Entsprechung?
Kitsch.
Kitsch ist Kitsch.
Auf Polnisch ist Kitsch, Kitsch auf Englisch, auf Französisch. Kitsch ist ein Wort, das kommt aus München. Das sind die amerikanischen Maler, die für Touristen Skizzen, das so habe ich gelesen, Skizzen gemacht haben und irgendwann hat sich beim Falschsprechen, das ist das Wort Kitsch. Und Kitsch war immer negativ besetzt von Anfang an. Und dann der Soziologe, der über Essen schreibt, über den Prozess der Zivilisation, Norbert Elias, der schreibt auch über Kitsch. Einen interessanten Text habe ich auch übersetzt ins Französische. Und er sagt, dass Kitsch ist der Stil des Kapitalismus. So, das ist,
Stil des Kapitalismus? Ich dachte, das ist irgendwas Unnötige, wie Verzierung, was man eigentlich nicht braucht, was unpraktisch ist. Aber Stil des Kapitalismus. Mhm. Aha. So. Du bist die Erste, 001, ich muss es nochmal sagen. Wir haben es zwischen häufig, aber du warst die Erste, 98 war die erste Studierende, erste Studentin.
Ich bin alt.
Hast hier studiert und warst die Erste tatsächlich am Max-Weber-Kolleg. Das scheint mir so eine enge Bindung.
Eigentlich waren sieben Leute, ich war nicht die Erste, das ist nur mein Ausweis, Studentenausweis. Fairerweise muss ich sagen.
Das heißt, das ist schon eine, was ist das für eine Beziehung? Ist das eine Liebesbeziehung, eine Erinnerung an alte Zeiten oder was? Wenn du sagst, du könntest sogar dir vorstellen, hier länger zu leben und zu sein.
Ja, aber ich bin in einer sehr bequemen Situation eigentlich, dass ich in einer sehr großen Stadt lebe. Und ich würde sehr gerne in Erfurt länger sein. Andererseits, manchmal ist es schon ein bisschen klein. Hm. Aber auch andererseits ist gut, weil jetzt, wenn man so viele Leute kennt, also du wirst durch die Straßen gehen und alle kennen und dann die Hand immer hochhalten, oder? So, das ist schön und unschön. Ja. Man kennt das, ne?
Ja.
Und das, ich habe ein bisschen jetzt das Gefühl, dass ich auch sehr viele Leute kenne. Das ist auch so ein schönes Gefühl. Man hat sehr viel menschlichen Kontakt. Das ist mehr als in der Großstadt da.
Überschaubar. Es ist so wie so ein Dorf, aber trotzdem hat es so einen städtischen Charakter. Man läuft über den Anger und trifft sehr viele Leute. Es ballt sich so. Aber es ist keine Anonymität.
Ich finde, das ist auch so eine sehr kommunikative Stadt. Und dann auch das Thüringische hat was auch sehr kommunikatives, was nicht zu den Klischees der Deutschen passt.
Aha. Das Klischee der Deutschen
ist Klischee, das wäre so unfreundlich, redet nicht viel.
Mufflig oder ein bisschen.
Ja, sowas. Das gehört auch dazu, aber ich schreibe auch in meinem Buch darüber, über negative Interaktionen. Das ist so, die Leute sind manchmal unverschämt und unhöflich und dann die kommen in deine Komfortzone und meckern. Aber das ist auch so eine Art Kommunikation. Man traut sich zu, was zu sagen. Und dann entsteht so eine Kommunikation. Manchmal ist das negativ, weil die Leute meckern. Aber immerhin ist... ich bin sehr optimistischer Mensch. Ja. Immerhin ist Kommunikation. Ne?
Also das Gegenteil von der englischen Höflichkeit und dieser so übergriffig und...
Ja, da stören viele Leute. Aber als ich in der Ukraine war, ich schreibe darüber, das hat mir gefehlt, diese... Andererseits, es kann sehr böse sein, aber es kann sein, dass es auch die Leute sich kümmern um die anderen. Hm. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich dann halb tot in der Ecke liege, da würde jemand kommen und meckern, dass ich da rumliege erstmal und dann vielleicht sich um mich kümmern. Das Gefühl hatte ich nicht in der Ukraine zum Beispiel. Also ich habe wunderschöne Erfahrungen von der Ukraine, ich will das nicht so pauschalisieren, das war nur eine Stadt und nicht so lange. Aber die Kommunikation war eine andere. Nicht so lebendig.
Hm. In diesen Zeiten, in dieser Zeit einer weltweiten Pandemie, muss man sagen, da verschwinden ja Gewissheiten. Mhm. Dinge, die undenkbar und machbar waren, sind jetzt plötzlich möglich. Dinge, die als selbstverständlich galten, sind nicht mehr da. Wird sich das Sozialverhalten der Menschen, glaubst du, ändern? Hat sich das schon geändert, jetzt sich selbst zu hinterfragen, möglicherweise sagen, wird das nachhaltig Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, denkst du das?
Ja, das wird sicher, aber ich finde, ich könnte nur aus meiner eigenen Position, das hat nicht mit Soziologie, und ich glaube, es ist auch ziemlich uninteressant, was ich zu sagen habe. Wir stecken noch zu nah dran, wir können auch nichts was Kluges sagen, was da...
Aber für dich, für dich persönlich?
Für mich persönlich, ja, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, dass es diese menschliche Interaktion im Alltag, was ich auch in Erfurt schätze, mir gefehlt hatte. Und jetzt bin ich extra traurig, gerade jetzt zu gehen, weil es schönes Wetter ist, da gibt es die Terrassen, da trinkt man Bier, Wein und da gibt es echt viel Kommunikation, das ist auch schön. Das weiß ich zu schätzen. Aber das wusste ich schon davor.
Aber in Montreal gibt es ja auch sicher schöne Cafés und Orte, wo man sich zurückziehen kann und so.
Klar, das gibt es auch.
Klar, naja. 001. Du wirst zurückkommen, hoffe ich. Und was du auch mitnimmst, ist eine Radioidee. Du wirst mit deinen Studierenden eine Radiosendung machen und die dann ausstrahlen. Also das heißt Radio im universitären Betrieb. Wie wird das laufen?
Ich unterrichte im Herbst, jetzt im kommenden Semester, ab September, die Einführung in die Soziologie. Da sind so 300 Studenten ungefähr, das sind viele Leute. Und es ist schwer, es wird nicht laufen normal im Unterrichtsraum, ne? Weil es ist schwer, da den Abstand zu halten. Und dann habe ich angeboten, erstmal in einer Kirche was zu machen. Da gibt es Riesenkirche. Ja. Und mein Kollege hat erstmal gesagt, gelacht. Und dann, es war ein schönes Gefühl. Und dann haben sie gesagt, ach, ich mache auch in der Kirche was. Das war meine erste Idee, vielleicht mache ich das auch. Aber ich habe zwischendurch auch mich beworben um eine Radiosendung mit zwei Kollegen, ehemalige Studenten. Wir würden das zu dritt machen. Die Einführung in Soziologie live im Radio, zur Zeit der Vorlesung.
Ein echter Radiosender mit UKW-FM-Ausstrahlung.
Ja. Ja, das ist sehr lustig. Ne? Ja. Ich glaube, das wird auch funktioniert. Und dann, ich freue mich auch so, dass ich kann mir vorstellen, dass meine alten Tanten und dann unmögliche Leute oder auch die, es ist auch so in der Soziologie, die Eltern von den jungen Studenten und ihrer Familie, ihre Freunde sind interessiert, die fragen immer, was ist Soziologie? Und dann sehr schnell müssen die Studenten die neuen Soziologen dann erklären, was das ist. Und
was sagen die dann?
Es ist schwer. Ich sage immer, bis Weihnachten, wenn wir im September anfangen, haben wir einen guten Einwort, was das ist. Aber die Wissenschaft der Gesellschaft ist es nicht. Also so trifft das nicht so der Kern der Sache.
Ja.
Und auf jeden Fall mit dieser Radiosendung kann ich mir vorstellen, dass sie das laut hören und dann nicht nur mit Kopfhörer und dass dann die Familie und die Freunde, die Mitbewohner das auch irgendwie mitkriegen und dann vielleicht ins Gespräch kommen über den Stoff.
Die Wissenschaft der Gesellschaft. Der Krakauer, über den du ja auch, den du übersetzt hast und geforscht hast, der hat ja auch in der Zeitung Feuilletons veröffentlicht.
Ja.
Also auch im Grunde journalistisch gearbeitet.
Ja, der war Journalist. Also der hat sich selber nicht Soziolog genannt. Also es ist eher so Leute wie ich, die sagen, da ist ein Riesenpotenzial für die Soziologie, aber an sich war er erstmal Journalist.
Und dann ist es zu einem Band geworden aus den Einzelteilen,
ja,
und haben sie in einem Buch
raus. Es war eine Serie. Ja,
eine Serie, okay.
Ja. Wie damals Feuilleton schon öfter war. Oder Bücher. Damals wurden viele Romane, also Berlin Alexanderplatz zum Beispiel, war auch eine Serie in der Frankfurter Zeitung, die Zeitung von Krakauer. Unzählige Romane, die auch bekannt sind, sind erstmal als Feuilleton erschienen. Und das merkt man heute, wenn man sie liest. Also es gibt, man kann sie äppchenweise lesen. Ne?
Okay.
Das ist das Format auch von der Zeitung. So dass man Kapitelchen veröffentlicht hat.
Und das auch im Radio. Wir haben ja auch versucht, du und andere da die Geschichten aus deinem Buch zu lesen. Das sind ja auch Häppchen eigentlich.
Ja.
Kurze Geschichten, das wird hoffentlich weitergehen. Vielleicht schickst du uns ja noch ein paar Sachen. Denn das war immer auch sehr kurzweilig, die bodenständigen Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft. Du hast das jetzt geschrieben. War es das für dich jetzt mit sowas zu schreiben oder sagst du, ich habe eigentlich noch mehr Geschichten, es geht weiter?
Ah, ich habe dieses Jahr so viel gesammelt. Ich habe bestimmt 20 Themen, die ich gerne, auch ich würde gerne so manche Themen dann, zum Beispiel Leute, die in Gärten leben, so richtig das ganze Jahr, das würde mich interessieren.
Achso, diese Kleingartenanlagen?
Ja, oder? Aber nicht so die tagsüber gehen und dann alles putzen und sauber machen und schneiden und Rasen wehen, sondern die dort leben, auch im Winter, wenn es kein Wasser gibt. Da gibt es eine Menge so von Leuten, die das tun.
Ach, ohne Wasser?
Ja, ohne Heizung so richtig. Aha. Das würde mich zum Beispiel interessieren. Aber ich habe so eine ganze Liste an neuen Orten, die ich gerne erkunden würde. Also ich würde gerne dann jenseits von der Bodenständigkeit dann weitermachen.
Die Abholung.
Aber irgendwann muss ich auch aufhören mit Erfurt und was anderes machen.
Das heißt aber, du kommst erstmal zurück. Das ist klar, wenn das alles funktioniert. Und bis dahin wirst du die Zeit in Montreal genießen. Ist das, wenn du zurückkommst, ein Kulturschock für dich, in diese große Stadt zu kommen? Oder hast du auch dort deine kleinen Oasen, wo du dich zurückziehen kannst und dich abgrenzen kannst?
Ja, in Montreal bin ich ja viel weniger Soziologin, in dem Sinn, dass ich dann wirklich mehr in meiner Enklave, meiner Oase lebe mit Leute, meine Freunde sind auch so zum Teil Kollegen, meine Studenten. Das ist ein bisschen langweilig so gesehen, von außen gesehen.
Ja, aber auch in Montreal gibt es sicher bodenständige Menschen.
Ja, ja. Aber es ist was anderes. Also da hätte ich weniger Lust, sie zu untersuchen, mit dem in Kontakt. Ja. Das ist so, der Spaß dabei, es haben auch so Leute, die in den letzten Wochen gesagt, wieso kannst du dich über Bodenständigkeit interessieren? Das ist auch für mich ein bisschen fremd gewesen und dann deshalb aufregend und interessant und das zu beleuchten. Es ist, wenn man, wo man herkommt, das ist was anderes. Man muss sich auch auseinandersetzen mit der eigenen Familie und das ist weniger exotisch.
Wir sind also exotisch für dich, so. Ich weiß nicht, ob ich das... Naja, aber du hast den Abstand und gleichzeitig die Nähe. Das ist der Trick?
Ja, das ist auch so. Man muss irgendwo die Spaß haben und dann die Kraft schöpfen und die Seelos schöpfen aus irgendwas. Und dann diese Exotik spielt schon eine Rolle. So dieser erste Moment dann, wieso ist das so? Das ist so ganz fundamental in allen Sozialwissenschaften, dass man erstmal, man kann nicht dabei bleiben, man muss darüber hinaus, aber das ist der erste Moment. Ach, das ist komisch. Woran liegt das? oder dass ein Werturteil dann so, man ist entsetzt oder verzaubert. Und es ist, muss man das Gefühl hat, man muss das verarbeiten. Ne?
Also Irritation und erstmal Entsetzen, sagst du, weil die...
Oder ist dann komisch. Irgendwas komisch, muss komisch auch sein. Das ist auch so eine Fragestellung, muss man haben. Und das ist in der Regel etwas, was komisch ist, was komisch erscheint.
Mhm. Dieser Krakauer, der hat ja über die Angestellten geschrieben, dass die so in einer ideologischen Obdachlosigkeit sind.
Ja,
und so sich proletarisieren. Jetzt gibt es ja nur diese Klassen, wahrscheinlich ja, nicht mehr das Proletariat. Aber eine ideologische Obdachlosigkeit ist ja auch zu entdecken, dass die Leute unpolitisch sind und nicht eine richtige Identität mehr haben. Ist denn sowas wie Identität für dich auch wertfrei oder brauchen das Menschen?
Ja, das haben wir alle. So, es wird mit der Sozialisation, mit der Familie, Schule gegeben. Mhm. Krakauer schreibt zu einer Zeit, in den 20er Jahren, wo man unheimlich viele Leute darüber schreiben und sich Sorgen machen, dass die Massen, aber nicht nur die Massen, auch die Intellektuellen, keine Werte mehr haben, keine Religion mehr haben. Und dann man denkt sich, wo führt das hin? Ne? Mhm. Ja? Und dann, ja, mein Lieber, heute kann man sich die Sachen, glaube ich, nicht mehr so stellen. Das ist so wirklich eine Frage dieser Zeit, eine bestimmte Erfahrung mit der Moderne, die damit zu tun hat, dass man die alten Gewohnheiten, die alten Werten, man weiß, dass sie historisch sind, da sind viele Konventionen, die stehen nicht mehr im Beton. Und das ist, wenn man das versteht, es erschüttert einen. Und das ruft sehr viel Ängste hervor. Und es gibt heute immer noch Ängste, aber das sind andere als diese transzendelle Obdachlosigkeit.
Ja. Ich habe dir zum Abschied eine Packung Cap Corse geschenkt. Das ist so ein schwarzer Tabak, der 30 Jahre alt ist. Und da ist so ein schwarzer Corse drauf und so schwarzer Tabak. So. Eigentlich absolut rassistisch und unmöglich. Ist mir damals gar nicht so vorgekommen. Mhm. Hat einen anderen Hintergrund jetzt
geschenkt. Siehst du, das ist auch, was du auch irritierter. Ja. Das ist auch so ein Moment, wo man... Deshalb stellst du auch eine Frage.
Ja. Aber nochmal zu diesem Identitären, diesen Gewissheiten. Es gibt ja Menschen, die sehr genau wissen, wo sie politisch stehen, die sehr gendern und wissen, was Diskriminierung ist und verhalten sich sehr behutsam, auch sprachlich, haben die das alles drauf, aber sind dann trotzdem Rollenverhalten oftmals eigenartig noch verhaftet in alten, also wo dann Sprache und Behauptung von Weltanschauung das eine ist, aber das, was ich wirklich dann lebe, was ist was anderes, also so eine moralische Überlegenheit. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz?
Da sind so Prozesse, die über Jahrzehnte durchgehen und es wäre ein Mensch überfordert, das Ganze überfordert zu werden. Das würde auch so eine Art Analyse, Selbstanalyse und Gesellschaftsanalyse, so wie im Sinn von Psychoanalyse fördern. Und das ist wahrscheinlich sehr normal, dass man diese Diskrepanz in sich hat, aber die Leute, die du im Kopf hast, ich meine, das sind auch vielleicht Leute, die bereit sind, darüber zu reflektieren, dass sie konfrontiert sind mit Diskrepanz sind. Und da vielleicht, das heißt nicht, dass sie sie wegschaffen können, aber das heißt, sie sind vielleicht bereit, darüber zu reflektieren. So wäre, wenn ich mir meine Studenten anschaue, ich glaube, da sind die gerne auch zu diesen Menschen, die sind bereit, sich in Frage zu stellen.
Okay. Ich beobachte aber auch diesen Gestus der moralischen Überlegenheit.
Ja.
Also gerade denen gegenüber, die Camp David-Hemden tragen und andere Sachen. Und, weil ich bin ja intellektuell, ich bin ein Student.
Camp David muss ich auch darüber schreiben, ne?
Ja, das ist...
Das stimmt, das ist so. Nicht nur Karin, es muss ein Camp David sein.
Ja, das ist für mich die Frage, wie man diese hässlichen Teile... aber letztlich ist es auch eine Identität. Aber klar.
Hier gibt es auch die Jeans dazu, ne? Die
passen. Alles gibt es dazu wahrscheinlich, glaube ich. Ist das auch ein Phänomen oder ist es ein deutsches Phänomen?
Das ist ein ostdeutsches Phänomen, Camp David.
Ja. Da haben wir es.
Es gibt so auch, ist mir aufgefallen, in Nordhausen, in der Stadt, da gibt es nicht viel. Ne? Ja. Und da gibt es auch Camp David-Geschäfte. Da musste man ihn mal hingehen.
Ja. Ich habe einen Westdeutschen, der hatte auch, da war ich im Urlaub, da hat er jeden Tag ein anderes Hemd angehabt. Der hat einen ganz großen. Und da habe ich gesagt, du weißt schon, dass es eine ostdeutsche Marke ist. Aber da macht doch hier der, wie heißt der Sänger von Modern Talking?
Dieter
Bohlen. Okay. Aber der Dieter Bohlen macht doch da Werbung dafür. Ja, naja. macht er schon, aber es ist so ein Ost. Ja. Und das wollte nicht hören. Der wollte nicht kein ostdeutsches Hemd anhaben.
Du hast ihn irritiert.
Ja, und da hatte ich Freude dran.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Du hast ja auch,
Love hast du ihn.
Du hast ja auch Freude an deiner Arbeit, an dem, was du ja machst. Kannst du das trennen? Oder bist du schon so?
Nee.
Das ist ja auch so eine Krankheit auch von Journalistinnen und Journalisten und von nicht einfach nur genießen kann, sondern immer unter diesen soziologischen oder Instagram.
Ja, aber das ist wunderbar. Man hat immer so Themen, auch mit langweiligen Menschen, die nichts zu sagen haben. Du kannst aus deiner Beobachtung dann kantivierten Geschichte dann mit Leuten ins Gespräch kommen. Das funktioniert immer. Und das ist, ich führe immer so eine Art ethnografisches Tagebuch seit Jahren. Aber es ist auch so sehr, zum Teil ist, manchmal benutze ich andere Farben. Ich verarbeite auch so, ist schwer manchmal zu trennen, was persönlich bewegt und dann was ich beobachtet habe. Und ja, das.
Darf das jemand sehen, dieses Buch, oder ist es nur für dich? Oder
nein, das ist nur für mich.
Das ist für dich, um das zu sammeln und sich zu erinnern an die Dinge, an die Eindrücke.
Ja, und zu verarbeiten und schon die Texte, also die 40 Texte, die da in diesem Buch steht, das sind kleine Stücke, die oft aus einer Irritation entstanden sind, einer Beobachtung. Und dann hatte ich mir ein paar Notizen. Wenn ich meine Notizen nochmal lese, dann ich überarbeite sie zum Teil und dann irgendwann ist ein Text entstanden.
Barbara, ich habe den Gefühl für Zeit und Raum verloren. Ich weiß weder, wie spät es ist, noch was. Aber es ist ja Vormittag, wir haben kein Bier getrunken, keinen Kaffee. Wir haben jetzt nur diese süßen Bärentatzen, Schweins.
Wir haben alles falsch gemacht.
Und was wir nicht beim nächsten Mal essen, war eine Leipziger Lerche.
Ah, das kenne ich.
Das ist nämlich, die haben ja früher Kuchen, hier in der Region, auch in der sächsischen Region, Singvögel gegessen. Fettammern und Singvögel. Das wurde dann verboten.
Aha.
Und dann haben die Bäcker, die haben ja normalerweise die Pasteten gemacht und haben die armen kleinen Singvögel eingebacken. Und dann, als sie das nicht mehr durften, haben sie dann einfach eine Süßigkeit draus gemacht, ohne Vögel. Aber das ist daher die Leipziger Lerche.
So Kulturgeschichte der Lerche, wie heißt das?
Leipziger Lerche, Leipziger Lerche. Leipziger Lerche. Die gibt es ja hier nicht, aber dafür gibt es eben Schweinsohren, Ochsenaugen, große Bärentatze und den wunderbaren Mondkuchen.
Ja.
Aber vielleicht der David?
Ja, der vielleicht hat er Hunger.
Das ist der steht hinter der Kamera. Und dem werden wir jetzt unsere ganzen Süßigkeiten geben.
Der arme David.
Liebe Barbara.
Liebe Carsten.
Es war mir eine Freude, dass du bei uns warst, bei uns bist. Wir sind hier an einem schönen Ort, Schauspielhaus, auch wo Dinge neu entstehen.
Ja, ich weiß.
Eine Pionierarbeit und ein Haus, was von Menschen zum Leben erweckt
wird. Der Container ist da.
Der Radiocontainer, ne? Das ist, wenn du das nächste Mal kommst, dann ist hier vielleicht auch noch mehr passiert.
Mhm.
Wir sind da.
Sehr schön, ja. Wir bleiben in Kontakt.
Mhm. Und du einen guten Flug. Trotz alledem, komm gut durch. Viel Spaß mit deiner Radiosendung und viel Spaß mit deinen 40.000 Studenten in Montreal, meine Güte.
Ja, die sind nicht alle meine Studenten.
Ja. Barbara Theriot, ihr Buch, Die bodenständigen Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft, in Edition Überland, erschienen und auf Leipzig. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns
bald
wieder.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Carsten.
Danke.
Tschüssi.
Merci.